zu Gast jetzt im Studio Harald Sickinger von der Agentur für unschätzbare Werte. Hallo Harald.
Hallo Mats.
Unschätzbare Werte, Agentur, das sind ja alles Begriffe, die ich irgendwie nicht so richtig zusammenkriege. Agentur, denke ich an Werbung, unschätzbar, keine Ahnung, was schätzt man, was schätzt man nicht, das ist irgendein Lob und Werte. Naja, was ist eigentlich der Wert? Kann man da jeden Begriff für sich einzeln auch mal mit den anderen in eine Relation setzen?
Und das kann man ganz bestimmt und man kann da ganz bestimmt auch ganz lange drüber sprechen. Und die Begriffe haben natürlich auch eine Geschichte. Also diese Agentur für unschätzbare Werte, die gibt es jetzt seit 2013. Damals habe ich die gegründet. Und eigentlich sollte die anders heißen. Die sollte nämlich eigentlich Institut für unschätzbare Werte heißen. Und dieses Institut, das wollte ich als Mini-GmbH, als gemeinnützige Unternehmergesellschaft gründen. Und dann muss man die ins Handelsregister eintragen. Und damals war das so, dass die Industrie- und Handelskammer, die musste das begutachten, die hat dann gesagt, Institut darf es nicht heißen, es darf nur privates Institut heißen oder irgendwie ganz wie anders. Und dann haben wir da eine Weile drüber rumgestritten, weil Institut soll es für mich ursprünglich heißen, weil es darum ging, auch zu erforschen, also schon praxisorientiert zu erforschen, was es eben mit diesen unschätzbaren Werten, auf die wir dann ja gleich nochmal zurückkommen müssten, auf sich hat und eben da auch gleichzeitig was zu verändern. Und ich wollte aber auf gar keinen Fall, dass es privates Institut heißt, weil zwar der einzige Gesellschafter in dieser Agentur, inzwischen Agentur, der Harald Sickinger ist, aber dass es nicht als Privatveranstaltung versteht, sondern eigentlich als gesellschaftliche Veranstaltung, als kleinen Mini-Beitrag zu einer gesellschaftlichen Entwicklung oder auch vielleicht gegen bestimmte gesellschaftlichen Entwicklungen. Und dann habe ich eine Weile überlegt, wie könnte es denn sonst heißen? Und Agentur hat ja was einerseits mit Vermittlung zu tun. Und es gibt ja viele, die was vermitteln, also Werbeleute, aber auch es gibt zum Beispiel die Agentur für Arbeit und die vermittelt eher den schätzbaren Teil. Also alles das, was sich sozusagen auf Märkten vermitteln lässt, das vermittelt die Agentur für Arbeit. Und es gibt ja immer einen Teil von Leistungen, Eigenschaften, Fähigkeiten von Menschen, der sich gar nicht so einfach greifen lässt. Also wo man gar nicht so leicht sagen kann, was ist das jetzt wert? Vielleicht auch gar nicht sagen sollte, was das wert ist und vielleicht noch nicht mal so arg viel Gedanken sich drüber machen sollte. Und meiner Erfahrung nach, auch meiner persönlichen Erfahrung nach, ist insbesondere so in den letzten 20, 30 Jahren mit den ganzen neoliberalen Umbauten in unserer Gesellschaft dieser Teil sehr stark unter Druck geraten, vielleicht noch mehr als früher schon. Also da wird vieles nicht wertgeschätzt, was in dem Feld sich bewegt. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn es eine Agentur für Arbeit gibt, dann kann es eben auch eine Agentur für unschätzbare Werte eben geben für den anderen Teil. Und es gibt auch noch einen anderen Aspekt von Agentur, weil da arbeiten ja Agenten und Agentinnen, also inzwischen außer mir auch noch ein paar andere. Und so Agentinnen und Agenten, die sind ja auch sozusagen manchmal so ein bisschen undercover, undefinierbar unterwegs und das ist schon auch ein Teil von dem, was ich da mache oder was diese Agentur für unschätzbare Werte macht. Ja, und unschätzbare Werte, was ist das eigentlich? Also so ganz genau weiß ich das auch nicht. Ich gehe da auch lieber durch die Welt und frage andere Leute, als dass ich da die Fragen dazu beantworte. Das gehört auch zur Agenturarbeit, eben Fragen zu stellen und aus den Antworten auf diese Fragen zu lernen. Aber ganz grundsätzlich ist eben schon so, dass unschätzbare Werte all die Dinge sind, die eben Menschen zuerst mal sind. Jeder Mensch ist für sich unschätzbar wertvoll. Das ist eigentlich Teil sozusagen der Grundvoraussetzungen unserer Menschenrechte und auch dieser Teil eben gerät sehr stark unter Druck. Unschätzbar wertvoll ist aber auch zum Beispiel das, was die Natur täglich tut. Und da gibt es jetzt schon viele Versuche, eben Teile davon, alles das, was man wieder ausbeuten kann, eben sozusagen verwertbar zu machen. Und eben unschätzbare Werte sind eben ein ganz wichtiger Teil sozusagen in dem, was es auch gilt, aus meiner Sicht wahrzunehmen, also gesellschaftlich wahrzunehmen. Und dann geht es eben nicht nur um die Wahrnehmung, sondern es geht dann auch darum, eben Dinge zu tun, die eben sozusagen diese unschätzbaren Werte in eine bessere Position gesellschaftlich bringen. Und sozusagen da bin ich ist die Agentur ein ganz kleines Licht natürlich da drin, aber versucht da eben offiziell und eben dann auch so undercover Und da kann ich nicht, natürlich jetzt nicht über alles hier öffentlich sprechen, was die Agentur da so tut, aber je nachdem, was du für Fragen stellst, stellen vielleicht schon über manches. Also da versucht eben die Agentur dann auch dazu beizutragen, dass eben unschätzbare Werte wertgeschätzt werden. Das ist natürlich ein Widerspruch in sich vielleicht, aber mit so Paradoxien und Widersprüchen hat man zu tun, und ich glaube, irgendwie das Leben ist halt so. Ach.
Aber es war dir wichtig, das auch irgendwo eintragen zu lassen, da so eine Art Firma auch zu gründen?
Das ist nicht eine Art Firma, das ist eine richtige Firma. Also schon auch so eine Art Firma, genau. Das war mir wichtig, ja, genau. Auch das hat, also im Grunde war es mir auch wichtig, weil das sozusagen Teil der Performance jetzt aus meiner Sicht ist. Auch da darf man vielleicht nicht allzu viel dazu immer sagen, aber es gibt ja eine ganze Reihe von Dingen, die mit denen man so befasst ist, wenn man sowas eintragen will, und auch wenn man mit diesen ganzen sozusagen ökonomischen Fragen dann beschäftigt, die dann mit so einer Firma zusammenhängen. Zum Beispiel die Mehrwertsteuer ist ja auch schon wieder sowas, wo dieser Wertbegriff drin vorkommt und wo man sich schnell fragen kann, was wird eigentlich warum besteuert und so. Und da entstehen eine ganze Reihe, schon bei dieser Eintragung und so, eine ganze Reihe von Materialien, sage ich mal, die sammle ich dann immer, und da entsteht dann auch vielleicht so die eine oder andere Ausstellung, zum Beispiel aus dieser Gründungsurkunde. Das ist so eine tolle Gründungsurkunde mit so einem roten Siegel drauf, die heißt, hieß ursprünglich noch Institut für unschätzbare Werte, so beim Notar wurde das so eingetragen. Und eben dann sind mir eigentlich auch diese sozusagen diese Auseinandersetzungen mit der Industrie- und Handelskammer und solche Dinge, die sind eigentlich Teil von dem Aktionsforschungsprozess. Also das gehört da einfach mit dazu. Ist zwar manchmal ein bisschen anstrengend, wenn ich vergesse, dass ich es eigentlich gemacht habe, auch weil es Spaß machen soll, aber es gehört einfach mit dazu. Auch dieses sozusagen zu sagen, es gibt auch eine andere Form von Unternehmen, als sozusagen das, was man sich im kapitalistischen unter kapitalistischem Unternehmertum vorstellt. Und ich weiß natürlich schon, dass wenn ich jetzt sozusagen im Kapitalismus eine Kapitalgesellschaft gründe, das ist nämlich so eine Mini-GmbH, dann werde ich jetzt wahrscheinlich da sozusagen nicht ins Paradies dadurch kommen, aber eben Fragen aufwerfen. Und das ist eigentlich das Hauptziel von dem, was ich da tue oder was die Agentur tun soll. Ich möchte gern Fragen in den Raum stellen.
Und da gehst du ja auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit ran, weil man könnte da ja auch unterstellen oder auch ein totales Spaßprojekt draus machen.
Ja, es wäre schön, wenn es ein totales Spaßprojekt wäre. Also eine Reihe von Leuten um mich herum, die wissen, von dem Ernst zu erzählen, den ich da manchmal entwickle, dass ich verzweifle da auch manchmal dran an diesen Dingen, weil ich, also das sind eine Reihe von so sozusagen Folgeüberlegungen damit verbunden. Ich habe früher eben auch sozusagen ganz normal so auf dem Arbeitsmarkt gearbeitet und habe dann als Sozialpädagoge gearbeitet, habe dann noch sowas studiert, das heißt Community Development, und habe an der Hochschule gearbeitet und solche Dinge gemacht. Und ich habe immer gemerkt, ich will das nicht. Also ich habe gemerkt, ich will so nicht arbeiten. Eigentlich wusste ich das jetzt schon ganz lange. Ich glaube, es gibt viele Leute, denen das so geht. Und da gibt es natürlich den Weg, man steigt da komplett aus und oder versucht komplett auszusteigen versucht sich so eine kleine Nische zu bauen, die dann eben wenig Kontakt noch zum Rest der Gesellschaft hat. Und das war jetzt, was ich nicht machen wollte. Und ich habe dann eben schon auch meine gesamte ökonomische Basis da drauf gestellt. Und das ist dann schon auf der Ebene natürlich mit großem Ernst verbunden. Und ich hatte dann immer die Idee, eigentlich, ich will sozusagen ganz transparent mir ein Grundeinkommen ausbezahlen mit dieser Agentur für unschätzbare Werte. Transparent auch, weil diese Unternehmergesellschaft ist bilanzpflichtig, also es muss sogar veröffentlicht werden, da immer in dem Bundesanzeiger, was da so passiert, so eine Bilanz. Da habe ich gedacht, das ist eigentlich super. Und dann kann man da, kann man eben sehen, sozusagen, so muss mit dem Grundeinkommen, so ist das aus, muss ja das Geld auch wieder irgendwo herkommen. Und da hatte ich verschiedene Ideen, und es funktioniert auch teilweise. Also einerseits kommt das Geld über Projekte, also so ähnlich wie hier auch in der Wüstenwelle. Andererseits über Dinge, die ich einfach auf dem Markt sozusagen handle. Also wenn ich einen Vortrag mache oder wenn ich sozusagen für Geld eben zum Beispiel Filme drehe oder die Agentur das tut. Also ich mache das dann in der Regel immer mit anderen Menschen zusammen. Da müssen wir vielleicht nachher nochmal weiter drüber sprechen. Und aber mein Hauptanliegen war eigentlich, dass das spendenfinanziert sein sollte. Das war mir auch was Wichtiges und steht auch in Verbindung dann mit dieser Eintragung, weil diese UG ist gemeinnützig. Also es hat mir auch gut gefallen, dass es möglich ist, sozusagen sich als Einzelperson gemeinnützig zu machen, weil ich eigentlich schon lange viele von den Dingen, die ich so gemacht habe, als gemeinnützig empfunden habe. Oder auch eigentlich wusste, dass die gemeinnützig sind, aber das halt aufgrund von rechtlichen Voraussetzungen nicht immer so möglich schien. Und hat mir das gut gefallen, dass es da so eine Möglichkeit gibt. Und dann habe ich gedacht, dann gibt es ja vielleicht eben auch die Möglichkeit, das teilweise spendenfinanziert zu machen. Auch da gibt es inzwischen tatsächlich Leute, die das irgendwie gut finden, was die Agentur so tut. Und spenden, aber die Agentur ist natürlich schon auf das angewiesen, worauf hier fast alle angewiesen sind, sich irgendwie zu verdingen und da dann zu balancieren. Und dieser Teil, der macht eben schon auch manchmal so sozusagen einen Druck und tut diese Waage sehr Richtung Ernsthaftigkeit sozusagen in diese Richtung bewegen, diese Balance, und da geht es mir dann auch nicht so wahnsinnig gut damit, wenn ich immer alle 3 Monate überlegen muss, wie ich wieder da wie weiter ökonomisch mache und so. Also diese Fragen, die tauchen natürlich auf, wenn man halt dann sowas tut.
Der Preis der Freiheit, ist es dann so ein bisschen?
Ja.
Das also, mehr an Druck?
Wahrscheinlich ist das schon auch ein Preis der Freiheit, wobei der sozusagen das gleichzeitig ja dann die Freiheit auch wieder einnimmt. Also mir geht es dann da schon so, dass eben auch ich viel merke, dass eben dann diese Dinge ja auch bei mir im Kopf stattfinden, also oder in der Folge dann auch bei Menschen, die mit der Agentur zusammenarbeiten, oder mit mir zusammen stattfinden. Und auch da ist so, dass es mir immer dann besser geht, wenn ich das als Teil der Aktionsforschung verstehen kann. Also ich versuche diese Dinge auch aufzuschreiben, oder versuche aufzuschreiben heißt, ich bin da nicht an jedem Tag so diszipliniert, dass ich alle diese Dinge aufschreibe, und so nach und nach entstehen da eben dann auch Berichte von dem, was die Agentur da so tut. Die sind jetzt aber nicht immer so selbstreflexiv, wie jetzt am Anfang unser Gespräch so war. Also da geht es jetzt nicht nur immer um den Harald Sieking und was der so tut, sondern auch sozusagen um das gemeinsame Unterwegssein auf der Suche nach Möglichkeiten, wie eben eine andere Art von Gesellschaft aussehen kann. Weil eigentlich geht es bei diesem Thema unschätzbare Werte ganz viel um das Thema Solidarität. Weil aus meiner Sicht eine Gesellschaft, wo es möglich ist, eben dass auch so unschätzbare Werte wertgeschätzt werden oder zumindest mehr wertgeschätzt werden, als das bisher wertgeschätzt werden, auch eine ist, die eben in dem Sinne solidarischer ist, weil Solidarität für mich auch immer bedeutet, dass Menschen sich wechselseitig wertschätzen, anerkennen in ihren Leistungen, Fähigkeiten, Eigenschaften, so wie sie sind. Und da, wie gesagt, ist es eben so, jetzt meiner Einschätzung oder meiner Beobachtung nach, dass es eine ganze Reihe von Eigenschaften, Fähigkeiten und Leistungen von Menschen gibt, die gar nicht so leicht schätzbar sind, weil eben dann am Schluss dann schnell alles auf die unmittelbare Verwertbarkeit zurückgeführt wird. Also gar nicht immer nur auf der kommerziellen Ebene, sondern ja manchmal auch auf der Ebene, also ist was jetzt unmittelbar nützlich. Also wenn ich mit Menschen mit Handicaps zum Beispiel zusammenarbeite, ist das ganz viel ein Thema. Ich merke dann ganz oft, dass eben mittelbar viele Menschen Dinge beitragen, die ich gar nicht im ersten Moment benennen kann, vielleicht auch im zweiten und dritten Moment, die ich manchmal nur spüren kann, die auch andere eigentlich spüren und die auch auf der Ebene dann schon vielleicht geschätzt werden, aber sobald es dann sozusagen um die im engeren Sinne ernsten Bereiche unserer Gesellschaft geht, also ganz, ganz besonders um den Arbeitsmarkt geht, dann scheint das alles keine Rolle mehr zu spielen. Und das halte ich einfach für falsch, und ich will in einer anderen Gesellschaft leben, und ich will eigentlich auch in Kontakt mit Menschen kommen, und dafür ist diese Agentur eine ganz gute Möglichkeit, weil sie eben vermittelnd tätig ist, mit Menschen kommen, die das auch wollen, und da gibt es ja viele meiner Erfahrung nach, und ich möchte mit der Agentur dazu beitragen, dass sich dann so Menschen, die teilweise in sehr sozusagen abgegrenzten Bereichen sich für eine solidarische Gesellschaft einsetzen, also im Bereich zum Beispiel der Arbeit, der Zusammenarbeit mit Menschen mit Handicaps auf der einen Seite. Dann gibt es andere Leute, die sich jetzt sozusagen gemeinsam mit geflüchteten Menschen auf den Weg machen, um solidarischere Verhältnisse zu entwickeln. Dann gibt es wieder andere Leute, die sich viel über Ökonomie oder über Natur Gedanken machen. Und aus meiner Sicht sind diese Bereiche viel zu sehr getrennt. Ich glaube, auch wenn es jetzt sozusagen nicht so en vogue gesellschaftlich mehr ist, dass wir ganz grundsätzlich die großen gesellschaftlichen Fragen stellen müssen, dass wir auch eine hoffnungsvolle Perspektive für eine eben solidarische und auch eben für eine ökonomisch und ökologisch nachhaltige Gesellschaft entwickeln müssen und es nicht sozusagen innerhalb dieser bisherigen Strukturen alleine möglich ist. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Das ist meine bisherige Lebenserfahrung und ich bin, das sieht man jetzt im Radio ja nicht so gut, schon 50 Jahre alt, aber ich habe schon ein paar Jahre so hinter mir, auch so Versuche, die außerhalb der Agentur stattgefunden haben, und ich bin ganz sicher, dass die Gesellschaft an Grenzen kommt und eben so wie ich, jeder einzelne Mensch in diesen Strukturen an Grenzen kommt, die man eigentlich nur gemeinsam weiterentwickeln kann. Und dazu will ich eben einen kleinen Beitrag.
Ja, das hat dann ja schon was von dem Think Tank auch, ne? Also dass du da auch so...
Ja, genau. Also das, was wir hier tun, das empfinde ich jetzt auch als Teil von dieser Think Tank-Arbeit. Ja, also schon, ja. Das ist tatsächlich so eins der Bilder, das ich immer hatte. Nur an den Think Tanks gefällt mir da nicht so gut, dass, also die gefallen mir teilweise auch gut, nicht? Also es gibt das Institut für Solidarische Moderne oder so, das ja auch so ein Think Tank ist und die aus meiner Sicht wichtige Beiträge leisten, die ich jetzt niemals mit dem, was ich da tue, leisten könnte. Aber was mir ein Anliegen ist, dieses Theoretische mit dem Praktischen zu verbinden. Also das eben mit dem, durch das, was ich Aktionsforschung nenne, eben sozusagen einerseits so grundlegende Fragen in den Raum zu stellen, aber das gleichzeitig auf der Straße mithilfe von Videos zum Beispiel, die bei dem, was die Agentur tut, regelmäßig entstehen und eben in Zusammenarbeit mit ganz unterschiedlichen Menschen, die jetzt nicht alle immer so sprechen wollen, wie wir zwei jetzt hier gerade sprechen, sondern die manchmal auch einfach praktisch was tun wollen. Und ich empfinde das als sehr produktiv, wenn man diese Dinge zusammenbringt. Und das ist aus meiner Sicht was schwierig ist, was auch manchmal so an Milieugrenzen stößt, also weil das hängt dann teilweise auch damit zusammen, in welchen Milieus wird wie gesprochen und manchmal redet man eher theoretisch und die anderen, also in Pfullingen entwickelt die Agentur zum Beispiel mit so einem Kulturbetrieb für andere Perspektiven aus einem alten Bauernhaus. Und da drumherum sind viele Leute, die sehr praxisorientiert sind und es geht oft nicht zusammen. Also da, wenn man dort jetzt erzählt, dass man aus Tübingen kommt, also da wohne ich und die Agentur hat ihren Sitz in Pfullingen, dann ist das jetzt zuerst mal, stößt man da auf Milieugrenzen. Und das ist aber genau das, was mich interessiert. Also mich interessiert dann auch, wie sind da Brücken möglich, weil ich schon glaube, dass nur so eigentlich gesellschaftliche Entwicklungen weitergehende möglich sind, indem man irgendwie diese Abgrenzungen, die teilweise auch an Geschmacksfragen sich zum Beispiel festmachen, dass man die so versucht zu überbrücken, manchmal auch aufzulösen. Also ich glaube, man wird das jetzt und sollte das vielleicht auch gar nicht komplett sozusagen abbauen. Aber mir geht es darum, milieuübergreifende Kommunikationsprozesse in Gang zu bringen, manchmal auch zu inszenieren. Also diese Filme zum Beispiel, die ich mache, die sind eigentlich schon auch dafür da, sozusagen so solche Kommunikationsprozesse zu inszenieren und eben sozusagen zum Anlass zu nehmen, ich gehe jetzt irgendwo mit der Kamera mit jemand anders zusammen hin und habe einen Grund, den was zu fragen, das sage ich, wir machen da einen Film und dann muss ich den Film natürlich auch nachher machen, dann wird es wieder ein bisschen ernsthafter dann oft auch und dadurch entstehen dann aber Möglichkeiten, miteinander in Kontakt zu kommen, die jetzt zum Beispiel nicht so einfach, auch für mich gar nicht manchmal möglich sind, wenn ich jetzt den Leuten auf der Straße begegne oder in irgendeinem Zusammenhang, wo die so mittags um 4 Uhr Weizenbier auf den Tisch stellen und so, dann laufe ich weg. Also und wenn dann da sozusagen auch mit so einem, zum Beispiel mit so einem bestimmten Männerhabitus gibt es manchmal, wo Leute auf eine bestimmte Art sprechen, die ich gar nicht leiden kann. Und wo ich dann aber manchmal merke, diese Männer, denen ist manchmal an ähnlichen Dingen gelegen, auch manchmal an Erweiterungen ihrer Perspektiven gelegen wie mir, nur findet man nicht so zueinander. Und ich habe manchmal gemerkt oder habe irgendwann in meinem Leben gemerkt, es gibt so Mittel, die irgendwie helfen können dabei. Und da gehören Medien auch dazu, also Medien, auch technische Medien dazu.
Ohne Kamera würdest du den Leuten dann eben keine Frage stellen oder dich
trau
nicht trauen.
Ich traue mich manchmal nicht, ja. Also so, ich inzwischen, so nachdem ich es dann ganz oft mit der Kamera gemacht habe, manchmal auch ohne. Aber das ist schon so, also ich habe, das darf ich jetzt hier verraten, ja auch mal hier in der Wüstenwelle mitgearbeitet und da habe ich die Erfahrung gemacht, so ein Mikrofon ist ja auch ein Machtmittel. Und auch eine Kamera ist natürlich ein Machtmittel. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, diese Machtmittel zu nutzen, also bewusst mit solcher Macht umzugehen. Da kommt dann der Think Tank vielleicht wieder ins Spiel. Also dafür glaube ich, ist auch wichtig die Auseinandersetzung mit anderen Leuten, jetzt nicht nur ich mit mir selber. Also mit der Frage, wofür nutze ich das wie? Und aber eine Möglichkeit ist eben auch, das zu nutzen, mich Dinge zu trauen, die ich mich sonst nicht trauen würde. Und eine andere Möglichkeit ist eben auch dadurch, sozusagen die Stimmen und was manche Menschen tun, mit mehr in den Blick oder mehr Gehör zu verschaffen, was vielleicht sonst nicht so hörbar ist. Also das, was die Wüstewelle auch tut, das mache ich mit diesen Videos auch. Und das ist für mich auch eine Hilfe, auf andere zuzugehen, das Wissen, und teilweise machen wir es ja dann auch zusammen, dieser gemeinsame Prozess, und das Wissen, ich tue das sozusagen nicht alleine für mich. Also so, das ist für mich selber was Wichtiges. Ja.
Das gemeinsam zu produzieren und dann aber auch wieder mit einer Öffentlichkeit zu teilen oder auch öffentliche Aufführungen, sowas.
Ja,
oder?
Das gibt's, ja. Also klar, jetzt die Agentur für unschätzbare Werte hat beispielsweise in dieser Gründungsphase ist ein Film entstanden, der heißt, dass alle Menschen gleich sind. Das ist ein Film zum Thema Antidiskriminierung, der war auch offiziell beauftragt vom Netzwerk Antidiskriminierung. Damals noch Reutlingen, inzwischen Reutlingen-Tübingen. Und dieser Film, der wurde dann auch im Franz K. gezeigt und da sind dann viele Leute gekommen. Und es ist für mich dann aber ganz wichtig, wer da hinkommt und unter welchen Voraussetzungen diese Inszenierung stattfindet. Also da hatten wir ganz viele Gespräche, teilweise auch Streit und so, weil ich da jetzt nicht immer so geduldig bin und oft zuerst mal ablehne, wie das konventionellerweise läuft, weil da... Also sozusagen, wenn man es macht, wie man es immer macht, dann sitzen auch, heißt jetzt nicht, dass da nicht auch jemand zum Beispiel dann mit auf dem Podium sitzt, der selber Diskriminierungserfahrung hat. Man kann aber relativ sicher sein, dass das dann jemand sein wird, der aus einem bestimmten Milieu kommt. Und wenn man das anders machen will, dann muss man ganz viele Dinge drumherum tun, die dann manchmal auch dazu führen, dass man sozusagen halb öffentliche Aufführungen zum Beispiel macht. Also sowas mache ich relativ häufig jetzt in einem Projekt in Zusammenarbeit mit dem Projekt Kultur ohne Ausnahme in Reutlingen entstehen jetzt zum Beispiel ganz viele Videos, eigentlich jede Woche viele Videos. Erst gestern waren wir wieder in Reutlingen unterwegs, die jetzt nicht alle immer sofort öffentlich werden, weil viele von den Dingen, die da entstehen, auch Persönlichkeitsrechte betreffen und Fragen betreffen, die auch einfach noch nicht so geklärt sind. Und dann gibt es aber ja zwischendrin immer sowas, was vielleicht noch gar nicht Öffentlichkeit heißt, aber was dann trotzdem Teil dieser Filme oder Filmschnipsel, die da entstehen, mit anderen wieder bedeutet. Das heißt, wir gehen dann da, also als ein Beispiel, ich war mit zwei Menschen, die im Moment Praktikum bei der Agentur für unschätzbare Werte machen und die beide sonst in der Werkstatt für Menschen mit sogenannten Behinderungen arbeiten, waren wir zusammen im Haus der Familie in Reutlingen und haben da so das Haus der Familie angeguckt und die beiden Co-Aktionsforscher drinnen, die haben auch ganz viele Fragen gestellt. Und der Leiter und noch eine Kollegin vom Haus der Familie, die haben Fragen gestellt. Da sind auch viele Videos entstanden. Und diese Videos, die haben wir dann benutzt, zum Beispiel bei einer Tagung, wo es um das Thema interkulturelle und inklusive Öffnung von so Familienbildungsstätten ging, um dort so auf einem Podium oder in Verbindung mit einem Podium eine Form zu finden, wie man mit so Einspielern von so Videos und der konkreten Anwesenheit auch von diesen Co-Aktionsforscherinnen, die das dann wieder weiter kommentiert haben, eine Form findet, wie man besser miteinander sprechen kann, weil ja nicht alle sofort sozusagen so eloquent lossprechen wollen können, was für sie einfach so nicht passt und deshalb manchmal so andere Formen eine Hilfe sein können, um eben jetzt dann wieder mit dieser Tagung ins Gespräch zu kommen. Und dort werden dann aber auch Dinge thematisiert, die ja sozusagen, wo Widersprüche in so einer Einrichtung auftauchen, Fragen, Kritik an dem, was da passiert. Und wenn man das jetzt alles sofort sozusagen in die Öffentlichkeit tragen würde, dann würde man eigentlich den Prozess behindern. Insofern ist das natürlich immer so eine eigentlich auch, man kann es auch politische Abwägung nennen, so ein Abwägungsprozess. Was bringt man gleich in die Öffentlichkeit und wo geht man anders damit um? Aber auch da bin ich manchmal sozusagen nicht immer so locker und fühle mich manchmal auch unter Druck, mehr noch zu sozusagen unmittelbar in die Öffentlichkeit zu stellen, manchmal auch wieder durch Geldgeber. Insofern bin ich immer froh, wenn ich mir da ein bisschen so Luft machen kann, so wie heute.
Das ist dann dein Job, aber da sitzt du dann alleine am Rechner, wenn du dann das Material sichtest und dann filtern musst, was kann ich jetzt zumuten oder was kann ich dann doch wie verwerten auch wieder.
Ne? Ja, das so ist in welcher Form. Ja, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt. Und tatsächlich, ich sitze da alleine und ich fühle mich da auch manchmal alleine. Und ich habe dann schon so Formen inzwischen gefunden, wie sich dieses Alleinsein dann wieder aufheben lässt und verbinden lässt. Also jetzt beispielsweise ist es so, dass wir jetzt im Moment in diesem Projekt Kultur ohne Ausnahme, da geht es eben um Kultur ohne Ausnahme. Also eigentlich ums Gleiche wie immer bei der Agentur für unschätzbare Werte, weil Kultur ist für mich eigentlich, oder für die Agentur, das Kulturverständnis ist eigentlich, Kultur ist, wie man die Welt anguckt und was man draus macht. Und Kultur ohne Ausnahme ist eine Welt, die nicht ausgrenzend ist und wo eben auch all das nicht ausgegrenzt wird, was so mit unschätzbaren Werten zusammenhängt. Und da entstehen jetzt Videos. Eben jetzt waren wir zum Beispiel gestern beim Tag des offenen Denkmals in Reutlingen unterwegs oder am Freitag waren wir da wir haben da so ein Büro im ehemaligen Spitalhof in Reutlingen und da waren wir so auf der Straße, haben da auch so eine Art Inszenierung gemacht mit den Bremer Stadtmusikanten, da sind auch so Videos entstanden und mit denen muss ich jetzt diese Woche irgendwie was machen. Also muss gar nichts, aber will ich was machen. Oder wir wollen damit was machen, wir zusammen, die da jetzt alle gestanden haben. Das waren jetzt eben diese 5 Praktikantinnen und Praktikanten, die mit mir da so unterwegs sind. Und die treffe ich jetzt am Freitag wieder. Und jetzt werde ich bis dahin so ein paar Dinge raussuchen. Und die gehen jetzt da nicht gleich irgendwo ins Internet oder so. Und dann sprechen wir am Freitag darüber wieder. Also ich zeige das, was ich rausgesucht habe, was jetzt noch nicht montiert ist, sondern wo so einzelne Sequenzen, die mir besonders interessant erscheinen, ich dort dann wieder mit den Leuten diskutiere. Teilweise auch wir das versuchen, dann in einer leichten Sprache zu machen. Das ist für mich dann auch eine große Hilfe, weil ich da viel davon lerne. Und das ist dann so ein Teil von eigentlich von einem Montageprozess. Also dadurch entsteht dann etwas, was dann so nach und nach zusammengesetzt entweder einen Clip gibt oder wahrscheinlich jetzt auch einen längeren Film gibt, von dem ich jetzt schon eine Vorstellung habe, auch wie der heißt. Der heißt wahrscheinlich Kultur für alle und im Untertitel heißt der eine Art Schatzsuche in Reutlingen und drumrum. Und da gibt es eine Episode 1 und die heißt eine Art Konzertbüro. Das ist nämlich dieses Büro, wo wir da gerade sind, weil sich jetzt durch diese Dinge da eine Reihe von so Sachen ergeben haben, die eigentlich, wo man merkt, das ist irgendwie total spannend, was da entsteht. Und das fügt sich aber erst so nach und nach. Und ich habe jetzt gemerkt, ja, also weder ich fühle mich gut, noch die, mit denen ich zusammenarbeite, wenn ich das jetzt so, wie man das jetzt vielleicht machen würde, wenn man sagt, jetzt machen wir einen Film und in 3 Jahren kommt ein Dokumentarfilm da irgendwie raus. In 3 Jahre weiß man nicht, was jetzt da eigentlich draus wird. Und mir geht es ja gar nicht nur um den Dokumentarfilm, sondern um den Prozess. Also muss ich irgendwie zwischendrin eben auch in Verbindung sein. Und diese Videos, die sind da eine Hilfe dafür. Können allerdings auch, und das habe ich inzwischen auch gemerkt, weil das technisch aufwendig ist, eine Barriere darstellen. Also da lerne ich auch, oder hoffe zumindest, dass ich da lerne, auch dann wieder loszulassen von dieser Idee, da alles mit Video zu bearbeiten, weil das natürlich auch ein Medium ist, aber eben nicht das einzige Medium sein muss. Und da immer noch offen zu sein und so und andere Sachen zu finden, das finde ich nicht einfach. Ich habe da inzwischen auch das Gefühl, dass eine ganze Reihe von Kooperationspartnern, Partnerinnen oder Bündnispartnern gibt, wo ich mich über sowas mit austauschen kann und dass da auch so Formen von Zusammenarbeit entstehen, die dann vielleicht noch flüssiger werden.
Und jetzt mit 5 Praktikantinnen und Praktikanten zusammenzuarbeiten, ist ja auch eine Herausforderung, oder ist ja auch nicht wenig, dann 5 Leute dazu haben. Wie bist du an die gekommen?
Das hat sich ergeben aus einem ganz offiziellen Projekt. Also es gibt ein offizielles Projekt, das heißt eben Kultur ohne Ausnahme, das ist durch Aktion Mensch gefördert und der Hauptprojektträger ist das BAF in Reutlingen, also das ist ein Träger der offenen Hilfen in der Arbeit mit Menschen mit sogenannten Behinderungen. Das sind 2 große Trägerstellen da dahinter, die Bruderhausdiakonie und die Lebenshilfe. Und dann gibt es da noch eine Reihe von Kooperationspartnern, das Franz K., das Kulturamt der Stadt Reutlingen, die Volkshochschule. Und in dem Zusammenhang hat die Agentur für unschätzbare Werte die Aufgabe übernommen, gemeinsam mit Expertinnen und Experten in eigener Sache, also die selber die Erfahrung machen, behindert zu werden, zu erforschen, was man im Kulturleben verbessern kann. In dem Zusammenhang gibt es dann eben Verbindungen mit eben vor allem dem BAF, da sind jetzt 4 von den 5 Leuten sind alle im Arbeitskreis Selbstbestimmung organisiert. Das ist so ein Arbeitskreis von Menschen, die von sich selber sagen, sie sind Menschen mit Lernschwierigkeiten und die sich zusammengeschlossen haben, um eben Probleme, ihre eigenen Probleme dort zu besprechen, aber auch die von anderen Menschen anzugehen und zu überlegen, wie kann man da was dran ändern als Selbstvertretungsorganisation. Und dieser Kontakt hat sich eigentlich schon im Rahmen dieses ersten Antidiskriminierungsfilms ergeben. Also da haben die auch schon mitgewirkt und ist eigentlich über das BAF entstanden. Und dann haben eben 2 Werkstätten für Menschen mit Behinderungen zugestimmt, einerseits die Bruderhauswerkstätte, mit denen gibt es jetzt Vereinbarung, Kooperationsvereinbarung, dass die jetzt 1 Tag in der Woche bis September, das läuft jetzt gerade aus, das Praktikum, seit Januar nicht freigestellt werden, sondern einen Testarbeitsplatz da haben, sozusagen. Also das ist auch ein Versuch, was auszuprobieren. Und die 5. Praktikantin, wie ich die kennengelernt habe, ist eigentlich insofern spannend, weil das mit der Wüstenwelle zu tun hat. Das war nämlich beim Inklusionstag 2014 im Landratsamt in Tübingen, da war ich eben auch und habe da geguckt, was da so passiert und da war ein Stand von der Wüstenwelle und da war die Franziska Schiller und die Franziska Schiller arbeitet hier in der Wüstenwelle mit und die hat da eben den Leuten was über die Wüstenwelle erzählt und dann habe ich sie gefragt, ob sie nicht damals mit ins Franz K. kommen möchte, weil wir dort so eine Begehung bzw. Befahrung machen wollen, um das Franz K. aus der Perspektive von eben Expertinnen in eigener Sache anzugucken und eben Fragen zu stellen. Also ist auch ein Teil der Aktionsforschung. Und dadurch das Franz K. wieder sozusagen anzuregen, bestimmte Dinge vielleicht zu verändern oder über bestimmte Dinge zuerst mal nachzudenken, wie man die verändern kann. Und da hat sie gleich gesagt, da will sie mitmachen. Und seither ist die Franziska Schiller eben auch eine wichtige Bündnispartnerin und eben jetzt im Moment auch so eine Praktikantin.
Du hast vorhin gesagt, ihr wart auf einer Tagung und habt da geklärt, wie man Videoschnipsel einsetzen kann, um ins Gespräch zu kommen. Mhm. Das ist, finde ich, auch eine total spannende Geschichte, weil so ein Video kann ja vielleicht leichter auch das Eis brechen, wie wenn Frontal oder Flipchart oder irgendwie sowas ist. Aber was ist dabei rausgekommen oder so auch? Was muss man da beachten, was Länge und Inhalt und sonst wie auch vielleicht angeht?
Ja, es ist schon gut, wenn das dann nicht so ein zweistündiges Video ist. Es fällt mir immer ganz schwer, jetzt sozusagen allgemeine Regeln zu formulieren, weil ich glaube, eine ganz wichtige Sache, die man beachten sollte, ist, alles ist kontextabhängig. Also ich komme auch so aus der qualitativen Sozialforschung, das ist so der Forschungsanteil bei mir, und da gibt es ein ganz wichtiges Prinzip, das heißt, ganz vorsichtig bei Verallgemeinerungen. Alle Situationen sind anders, aber jetzt meine Erfahrung ist die, also jetzt da waren diese Schnipsel, um sich das vorzustellen, da gibt es zum Beispiel ein so ein Schnipsel, da hat man gesehen, weil ich jetzt gerade die Franziska Schiller angesprochen habe, wie sie da in der Turnhalle steht und mit dem Herrn Leube, dem Leiter, redet und ihn fragt, was ist eigentlich, wenn ich da jetzt so einen Kurs anbieten will. Im Haus der Familie ist eine Bildungsstätte und da tun Leute Kurse anbieten, und dann hat sie gefragt, und wenn ich da jetzt so einen Kurs anbieten wollte, dann hat sich so ein kurzes Gespräch entfaltet, über was das jetzt für ein Kurs sein könnte. Da ging es dann darum, dass die Franzi gesagt hat, ja, sie meint da jetzt zum Beispiel, also sie braucht immer Stützstrümpfe, das ist eine Form von sozusagen pflegerischer oder körperlicher Unterstützung, einfach was sie jeden Tag braucht, und die werden ihr immer falsch angezogen. Und deshalb würde sie gerne mal einen Kurs machen, wo man das gescheit lernt, sowas. Also, und jetzt und man hat dann gleich gemerkt, das war so ein bisschen irritierend jetzt in dieser für die Professionellen im Haus der Familie, weil dort machen Kurse, und das ist auch wichtig, quasi qualifizierte Leute, die müssen bestimmte Zertifikate nachweisen, und es ist jetzt nicht vorgesehen, dass da jemand, dieses Zertifikat nicht hat, und das ist bei der Franziska so, dass die jetzt da auch so einen Kurs gibt. Und diese Sequenz, nur diese kurze Sequenz, haben wir dann eingesetzt, um dann auch wieder mit der Franzi, die ja da war dann bei der Tagung, drüber weiter zu sprechen, was bedeutet es eigentlich, und auch mit den anderen Tagungsteilnehmern weiter drüber zu sprechen, was bedeutet es eigentlich, wenn man da so einen sozusagen verengten Professionalitätsbegriff hat, der ja auch natürlich einen Grund hat, also der schützt ja auch vor sozusagen irgendwelchen Humbug-Sachen, die vielleicht so passieren können, und hat von daher schon so seinen Grund, und da ist dann aber auch aufgrund sozusagen auch teilweise des Witzes, der halt in so einer Situation drin steckt, also wenn dann halt so eine Irritation auftaucht, passiert da eine Art von Auseinandersetzung, die eben lebendiger ist, als wenn ich jetzt die Franzi hätte ich jetzt auch nochmal fragen können bei der Tagung, was war damals, was hast du da gesagt, aber das ist natürlich schwierig, diese Spontanität, die jetzt in so einer Situation entsteht, halt wieder herzuholen. Und andere Sachen, also um jetzt vielleicht kurz bei dem Beispiel Franziska Schiller zu bleiben, und da kann man sich's vielleicht gut vorstellen, ist, wir waren da eben dann auch auf der Toilette und haben die besichtigt, also die Franzi hat die eben aus ihrer Perspektive angeguckt, und da sieht man dann eben gleich, wo sind Barrieren, also auch bauliche Barrieren, und das kann man natürlich wunderbar durch ein kurzes Video vermitteln, aber wichtig jetzt aus meiner Sicht ist eben so, wie soll ich sagen, das ist schon so eine Tagung oder so ein gemeinsames Gespräch in einer großen Gruppe ist ja auch eine Gesamtkomposition, und wenn da jetzt sozusagen das nicht auch irgendwie in so einem bestimmten Rhythmus sich abwechselt, da gibt es so ein kleines Video und da sagen die Leute auf dem Podium wieder was, und dann kommen die Leute aus, die Tagungsteilnehmerinnen und Teilnehmer sagen was, dann wird es eben weniger lebendig, und wenn man es halt irgendwie so vermischt, dann wird es lebendiger. Und dann kann es eben sein, da sitzt jemand auf dem Podium, wo das jetzt eher was wegnimmt, wenn ich da sein Video nochmal zeige. Also das gibt es eben auch. Also da habe ich auch schon wahrscheinlich auch da wieder irgendwie falsch gemacht, irgendwas. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie perfekt machen könnte. Das ist auch ein Experiment, aber jetzt in dem Fall, glaube ich, schon auch eins gewesen, was ganz gut gelungen ist und was dann dazu geführt hat, dass da eine produktive Diskussion entstanden ist, und dass, glaube ich, Leute, die sonst eben nicht so sozusagen auf der Ebene wahrgenommen werden, einfach da dann auf eine angemessenere Art mitdiskutieren können. Weil meine Erfahrung ist, sonst macht man das oft so, es gibt ja eine ganze Reihe von so Selbstvertretungs- Strukturen inzwischen. Also auch bei den großen Einrichtungen überall sind die Menschen mit Behinderungen, haben Werkstattbeiräte, haben Heimbeiräte, sitzen mit dabei, wenn so Bildungsprogramme organisiert werden. Aber das ist fast immer so, dass quasi die Form, wie das stattfindet, die ist gegeben. Also das ist die Form, wie es immer stattfindet. Und das führt dazu, dass die Menschen halt sich anpassen müssen an das, was da ist. Und dann am Schluss sind die dann selber schuld, wenn sie es halt nicht so hinkriegen. Oder das erscheint dann so. Das sagt dann keiner, weil in der Regel traut sich auch gar keiner irgendwie zu sagen, das kriegt er gar nicht hin. Dann sitzen die Leute da dabei und sind aber jetzt aus meiner Sicht nicht wirklich beteiligt. Und ich glaube, man muss eben auch die Kommunikationsformen verändern. Und Beteiligung heißt eben auch jetzt in solchen kleinen Beispielen Kommunikationsformen zu verändern. Aber eigentlich ist das für mich nur ein kleiner, vielleicht aushöhlender Tropfen, wenn es darum geht, sozusagen die Kommunikationsformen gesellschaftlich zu verflüssigen. Ich glaube, das ist eine Frage von Demokratie, von Beteiligung an gesellschaftlicher Entwicklung letztlich. Und die fängt natürlich für jeden Menschen, und das betrifft jetzt auch für die Menschen, mit denen ich jetzt gerade relativ viel unterwegs bin und die eben mit mir da auch eng zusammenarbeiten, so, das fängt dann bei ihnen selber an, also so wie bei mir auch. Das fängt bei den Menschen an, mit die um sie herum sind. Dann geht es weiter bei den Organisationen, die für sie relevant sind. Und man merkt dann aber schnell, dass auf diese Organisationen immer zurückwirkt halt eine bestimmte Kultur, die eben gesellschaftlich auch bestimmt ist, manchmal auch lokal gesellschaftlich bestimmt ist, und dass man eben manchmal nur weiterkommt, wenn man diese Kultur eben auch verändert. Und das ist so ein multidimensionaler Ansatz. Und da ist jetzt sozusagen sind diese kleinen Videos oder diese kleinen Dinge, die vielleicht so eine Art von Inszenierung auch sind, die eben wir jetzt zum Beispiel auch jetzt nicht nur bei so einer Tagung einsetzen, sondern wie gesagt jetzt am Freitag, ich weiß nicht, ob du das kennst, in Reutlingen, der Marktplatz, und da gibt es neben dem Marktplatz den Durchgang zum Spitalhof, und da ist eben das ehemalige Konzertbüro. Und in diesem ehemaligen Konzertbüro, da dürfen wir gerade bis November arbeiten und sind da immer freitags. Und dann haben wir jetzt gesagt, jetzt machen wir freitagnachmittags da immer so ein bisschen offenere Sachen. Und da haben wir dann auch so einen Fernseher rausgestellt, da war es auch schön warm und so. Und dann haben wir dann so einen Fernseher rausgestellt und da Stühle hin, und da liefen dann auch so kleine Videos. Und dann haben wir noch eine große Kamera dahingestellt und haben dann teilweise wieder Interviews, also eine richtig große, die sieht so aus wie Fernsehen. Also die sieht ein bisschen nur so aus, so richtig gut ist sie nämlich eigentlich gar nicht, aber das sage ich normalerweise nicht so laut, wenn man sie sieht. Und da entsteht dann eben auch so eine Art von Inszenierung, und die ist aus meiner Sicht jetzt einerseits da, dass es irgendwie Spaß macht, aber für mich auch dafür da, Solidarität zu inszenieren. Also das ist sozusagen mein ganzes Anliegen, ist immer, ich denke, man muss Dinge tun, damit Solidarität möglich wird, und man kann das auch Inszenierung nennen. Das passiert nicht von alleine, aber das passiert auch nicht, wenn man so arg sagt, was man da tut. Also wenn man dann immer sagt, jetzt machen wir ein Bürgerfest und da sollen ja alle hinkommen und so, und dann macht es das ganz interkulturell und so, da funktioniert schon auch was. Also nicht, ich will das nicht abwerten, aber ich glaube, das nimmt dann gleichzeitig auch wieder was. Also und ich glaube, man muss da eben, es braucht sozusagen so auch etwas, was das irgendwie in Gang bringt, und so ein Katalysator, und das sind diese kleinen Dinge. Und ich glaube aber auch, es gibt viele Leute, die sind so Agenturen für unschätzbare Werte, ohne dass die das sagen. Also die sitzen jetzt nicht ins Radio und sagen, ich bin die Agentur für unschätzbare Werte, und die tragen das auch nicht ein. Ich glaube, es gibt eigentlich ganz viele Leute, die eigentlich sowas, sozusagen so Brücken schon schlagen. Und da würde ich jetzt wieder sagen, das machen die teilweise viel besser als ich, weil sie in einer besseren Position sind jeweils. Und da würde ich sagen, da muss ich mich eigentlich eher wieder zurücknehmen oder versuchen zumindest zurückzunehmen, soweit das angesichts meiner Grundkonstitution möglich ist. Und dann eher versuchen, quasi diese Leute wertzuschätzen oder vielleicht auch manchmal ins Spiel zu bringen. Also so das ist dann manchmal auch mein Beitrag. Und da gehören dann auch wieder jetzt im Moment eben ganz viel diese Menschen mit Handicap dazu, die dann zum Beispiel, also ich bleibe mal nochmal bei der Franziska Schiller, damit man zumindest so ein bisschen den Faden halten kann, wenn man hier zuhört. Die hat jetzt zum Beispiel dann auch im, sozusagen im Rahmen unserer Zusammenarbeit, hat sie mich irgendwann gefragt, das war schon letzten Sommer, hat sie gesagt, ja, sie ist immer unterwegs und sie hat dann auch unter anderem, wenn sie immer von Reutlingen nach Tübingen fährt, auch wenn sie sonntags hier manchmal Wüste Welle macht, da hat sie ja 1000 schöne und auch manchmal sehr schwierige Erfahrungen, wenn sie so unterwegs ist. Und sie hatte dann die Idee, dass letzten Sommer, dass sie so beim GEA in Reutlingen, also dass sie da so eine Kolumne unterbringen könnte, wo sie immer sonntags da sowas schreibt. Und dann habe ich gemerkt, die Franzi, das ist auch so eine Vermittlerin irgendwie. Also das war, wenn jemand die Franziska Schiller getroffen hat, merkt er das schnell. Die kennt auch sehr viele Leute und da wollte sie irgendwie zum GEA. Und dann sind wir zusammen, ich hatte so einen Kontakt zu einer GEA-Redakteurin und haben dann gefragt, ist das möglich und so. Und dann hat sich herausgestellt, so einfach geht es natürlich nicht beim GEA. Und in der Folge ging das so eine Weile, ist dann irgendwann eine Möglichkeit entstanden, für sie ein Praktikum, also eine Hospitation beim GEA zu machen. Da war sie jetzt im Mai eine Woche beim GEA. Und hat da echt den Laden ziemlich so ein bisschen, durcheinander gewirbelt, glaube ich, weil beim GEA-Büro in Reutlingen, da gibt es überhaupt keinen Aufzug und die Franziska Schiller ist Elektrorolli-Fahrerin und dann musste man da eben zuerst mal überlegen, wie geht das alles. Und das Tolle ist aber, man findet dann Bündnispartnerinnen und Bündnispartner, in dem Fall war das die Ressortleiterin da, die hat gesagt, wir wollen das machen, wir wollen das irgendwie jetzt versuchen. Und in der Folge ist dann die Franzi dort und dann dann steht ja auch die Frage, schreibt sie jetzt da was wird da geschrieben? Und da vermittelt sie sozusagen ganz viele Dinge, die ich jetzt gar nicht vermitteln könnte und die teilweise auch eine Vermittlung der manchmal auch besonderen Kultur und um diese Einrichtungen und so weiter, um die diese Lebenswelten von Menschen mit Handicaps, die so institutionsbezogen sind, da vermittelt sie ganz viel so hin und her, eigentlich einfach dadurch, dass sie Fragen stellt und tolle Dinge tut. So. Und das war jetzt so ein Punkt, wo es eher, glaube ich, darum ging, halt zu gucken, wie sie da hin kann. Und ich konnte dann in der Folge auch noch hin und freitags bei der Redaktionskonferenz dabei sein und nochmal die Franzi da filmen und danach wieder ein Video mit der Redakteurin drehen, wo sie bestimmte Dinge sagt, das haben wir jetzt aber auch noch nicht online gestellt, weil eben das ist auch eins von den Sachen, wo es wahrscheinlich jetzt nicht so produktiv wäre, das alles gleich sozusagen der Öffentlichkeit kundzutun, weil ich das dann wahrscheinlich nie wieder durfte.
Die haben sie hochgetragen dann? Oder?
Das war dann so, dass am ersten Tag, da kam der Mann noch von der Redakteurin, der dann an dem Tag auch Urlaub hatte und der damit sowas schon ein bisschen Erfahrung hatte und der hat dann mitgeholfen, sie da hochzubringen und das ging nicht mit dem E-Rolli, das hatten wir davor mal ausprobiert, also da war ich dann mit dabei mit nochmal zwei Praktikantinnen, da sind auch nochmal ein paar spannende Geschichten am Rande passiert, aber wir haben dann gemerkt, mit dem E-Rolli geht's nicht und dann gab es die Lösung, sie lässt sich umsetzen in so einen Klapprolli und mit dem ist sie dann, hat sie dann anfangs der Mann hochgezogen, weil die Redakteurin selber hat ja noch einen Hexenschuss und das ging dann gar nicht. Und nachher haben das aber die Redakteurinnen und Redakteure, andere Kollegen und Kolleginnen da gemacht. Und auch in dem Zusammenhang entstehen dann ja eben immer Fragen. Dann wird sich die Frage, wie macht man das mit der Toilette und so. Und eben aber auch die Frage, wie werden eigentlich Expertinnen und Experten in eigener Sache in unserer Berichterstattung wahrgenommen? Das hat die Frau Sämann mir am Schluss, hat sie gesagt, sie hat da auch ganz viel gelernt durch die Franziska Schiller jetzt, unter anderem dass sie eigentlich mehr die Expertinnen und Experten in eigener Sache in ihrer Berichterstattung vorkommen sollten. Das fand ich eigentlich einen richtig tollen Erfolg. Und das Wichtige jetzt bei diesem Klapprolli ist vielleicht auch wieder, dieser Klapprolli ist nicht irgendein Klapprolli, sondern das ist auch einer, der steht eigentlich im Schaffwerk. Das Schaffwerk ist sozusagen die Konzernzentrale von der Agentur für unschätzbare Werte. Es ist so ein altes Bauernhaus, null barrierefrei in Reutlingen. Und da haben, das haben wir auch teilweise bei unseren Erkundungen da mit benutzt. Und die Franzi konnte da mit ihrem E-Rolli auch gar nicht rein. Und die Franzi ist eben gut vernetzt. Die kennt zum Beispiel da den Prillinger und den Nusser und Schal, also diese ganzen Leute, die so diese Sachen da herstellen. Und dann hat sie gesagt, die fragt ihn mal, ob er da nicht irgendwie was hat. Und dann hat sie den dazu gebracht, da so ein Klapprolli zu spenden halt. Und das hätte ich nie geschafft. Also wenn ich den gefragt hätte, also vielleicht hätte ich es auch irgendwann, aber ich glaube, ich hätte da sehr viel länger gebraucht. Und dann hat sie sozusagen fürs Schaffwerk, damit sie, aber auch andere Leute, die darauf angewiesen sind, dort umgesetzt werden können, weil das da zwar jetzt nicht gleich so eine Treppe gibt wie beim GEA, aber man schon um die Ecke gar nicht rumkommt, hat sie da eine Lösung eigentlich selber vorgeschlagen, gefunden. Und dann kann man jetzt eben diesen Klapprolli eben dadurch, dass er halt ein Klapprolli ist, auch benutzen, um ihn irgendwo anders zu verwenden. Und das sind irgendwie, das finde ich tolle, schöne Geschichten, auch von Kooperation. Also ich finde es eigentlich toll, wie da so Formen von Kooperation entstehen. Und das Spannende ist dann auch, was hat es denn mit Arbeit vielleicht länger zu tun? Weil da entstehen dann, also eben dann auch wieder, wie gesagt, jetzt gibt es so Kooperationsvereinbarungen mit den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Diese Kooperationsvereinbarungen sind eigentlich Praktika, sozusagen, die normalerweise in diesen Schubladen, die es da so gibt, also das gibt es immer sozusagen so Standardvorgehensweisen, sind die eigentlich dafür da, Menschen mit sogenannten Behinderungen auf den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. So. Jetzt ist die Agentur für unschätzbare Werte ja, wie ich versucht habe, anfangs zu erläutern, nicht unmittelbar der erste Arbeitsmarkt. Und was es so genau ist, weiß man aber auch nicht. Und diese Uneindeutigkeit taucht jetzt ja im Kontakt mit den Werkstätten auch wieder auf. Also wenn es jetzt darum geht, was entsteht da weiter, dann stellen sich ganz viele auch wieder eigentlich sehr spannende Fragen, die eigene Tagungsthemen eigentlich hergeben würden. Zum Beispiel, wenn jetzt so Leute wie die Experten in eigener Sache bei so einer Tagung mit auftauchen, was kriegen die eigentlich bezahlt? So. Bisher ist meine Erfahrung, das Spannende ist, also man kann das immer gut so machen, dass man das gleichmäßig verteilt, aber das geht dann immer meinem Honorar weg. Also, oder an dem sozusagen weg, was die Agentur bekommt. Und ich finde eigentlich, dass man eben diese Frage, was ist das eigentlich wert, sozusagen, was diese Dinge, was diese Menschen beitragen, dadurch, dass sie Experten in eigener Sache sind, auch sozusagen in den öffentlichen Diskurs bringen muss. Aber auch weiß zugleich, dass es da keine Lösung geben wird. Also wenn man jetzt einfordert, da immer quasi einen gerechten Lohn zu bezahlen, dann wird sich schnell die Frage stellen, was ist jetzt der gerechte Lohn? Sind es 100 Euro, sind es 500 Euro? Oder wenn der Herr Steinmeier für einen Vortrag, oder nicht, der, wie heißt der alte Kanzlerkandidat, sein Name ist der 40.000 Euro für einen Vortrag bekommen. Also es gibt ja keinen Maßstab. Aber für mich ist eigentlich das Spannende, das zumindest in den Raum zu stellen und die eigentlich sozusagen diese Fragen, die es gesellschaftlich dazu gibt, da auch die anderen damit zu konfrontieren, die immer glauben, alles wäre so klar, so schön geregelt und so. Und da ist das ein super Rahmen dafür, um eben diese Fragen da weiter zu treiben. Aber wo es hinführt, das kann ich vielleicht in der nächsten Folge von unserer das wird ja jetzt so eine
Serie,
eine
genau.
Serie wahrscheinlich.
Ja, mit 5-Jahresplan ja, und genau sowas, allem genau. Drum und Dran. Genau. Ja, aber klar, wer viele Fragen stellt, kriegt ja auch viele Antworten. Ne? Und von dem her tut sich da ja sicher auch neue Wege auf. Und du bringst die Milieus ja auch schon zusammen. Ne? Wie du gesagt hast, auch was dir wichtig ist. Ne? Es gibt Reibung, aber es gibt natürlich auch positive Synergien.
Ja, aber eben das Spannende ist, wenn es zusammen geht, dann darf man wieder nicht so arg viel drüber reden. Das ist meine Erfahrung. Also ich weiß auch noch nicht so genau, wie man es macht und warum, ich weiß auch nicht genau, warum ich jetzt hier drüber rede, aber wie man vielleicht merkt, habe ich eben auch ein Redebedürfnis. Und ich glaube eben, man muss es tun, aber das muss eben auch so sozusagen irgendwie gleichzeitig selbstläufig sein. Und ich denke das auch, dass da schon viel eigentlich passiert. Ich will das jetzt auch nicht unter den Scheffel stellen, dass da eigentlich schon viel so milieuübergreifende Dinge erkennbar sind, aber ich empfinde schon so, dass das alles wie so ein Experiment ist, was eben was eigentlich nur sozusagen eine Geschichte davon erzählt, was vielleicht möglich wäre, wenn das gesellschaftlich gemacht würde. Also ich denke, das sind schöne Geschichten, aber eigentlich glaube ich, wie soll ich sagen, diese Haltung sozusagen über die Milieugrenzen hinweg Solidarität zu entwickeln, das ist einfach als Haltung zuerst mal und dann eben auch in der Folge als Handlung, was ich einfach für gesellschaftlich zwingend notwendig halte, um überhaupt irgendwie weiterzukommen. Und das betrifft dann sowohl Fragen an linksradikale Kreise zum Beispiel im Hinblick auf so milieuübergreifende Aktivitäten, also die ich selber habe. Auch wenn ich jetzt manchmal quasi inhaltliche Positionen teile, dann teile ich oft die Formen nicht, weil die eben dann dazu führen, dass da wieder Abgrenzungen passieren. Und es betrifft natürlich vielleicht noch viel mehr Fragen an all die etablierten Strukturen, die irgendwie glauben, man könnte so weitermachen wie bisher. Also ich glaube eigentlich an die Bremer Stadtmusikanten, wenn ich ehrlich bin. Das ist so quasi meine märchenhafte Vorstellung. Das ist so mein Lieblingsmärchen. Da gibt es irgendwie so einen Esel, der merkt, ich weiß nicht, ob alle noch die Bremer Stadtmusikanten so kennen, da machen sich vier Tiere auf den Weg, die nicht mehr gebraucht werden von ihren Herrschaften oder die eigentlich auch sozusagen aus dem Leben schaffen wollen, weil sie ihnen nicht mehr nützlich sind, machen sich auf den Weg und wollen in Bremen Stadtmusikanten werden und werden das gar nie. Also so, die kommen gar nie in Bremen an und die finden irgendwo so ein Haus, wo sie Räuber vertreiben und da fühlen sie sich dann wohl. Und ich finde das Spannende, dieser Esel, der merkt, dass kein guter Wind weht. Also nicht jetzt, dass alle denken, ich würde mich einfach nur mit dem Esel identifizieren, aber mir gefällt der, weil der merkt, dass kein guter Wind weht, der ist jetzt noch nicht, der ist eigentlich der nicht sozusagen unmittelbar sofort mit dem Leben bedroht ist in diesem Märchen, aber der merkt, es geht eigentlich so nicht mehr. Und dann macht er sich auf den Weg und dann trifft er relativ schnell Leute, denen es eigentlich dreckiger geht noch als ihn. Also so ein Hund und eine Katze und ein Hahn. Und dann machen die sich zusammen auf den Weg und dann irgendwann ist gar nicht mehr so wichtig, dass da der Esel ist, sondern die finden einfach zueinander mit ihren Stärken und schaffen es auch sozusagen jeder selber mit seiner Stimme und dann gemeinsam sich Gehör zu verschaffen. Und die machen sich einfach auf den Weg. So. Und aber eben schon mit so einer positiven, solidarischen Vorstellung von Solidarität oder eben jetzt auch in dem Fall von Spaß, also Kultur, irgendwie Stadtmusikant in Bremen werden. Das ist ja ein bisschen eine absurde Vorstellung, dass da jetzt so ein Esel gerade, also so, das wäre jetzt das Letzte, auf was ich kommen würde, wenn ich so ein Märchen erfinden müsste, dass so ein Esel Stadtmusikant in Bremen werden müsste. Aber das ist ja eigentlich das Tolle, dass man halt dann irgendwie in so einem Prozess, dass da was entsteht und da, wobei das dann endet, das weiß man gar nicht so genau, weil wenn man sich auf den Weg gemacht hat, dann geht's. Und ich glaube, das machen eigentlich viele. Also nicht, dass man denken würde, ich würde denken, ich bin der Esel und sammle hier alle Leute ein. Also ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die eigentlich auf dem Weg sind. Ich merke das auch, wenn wir so Fragen stellen. Also auch manchmal, da gibt es zum Beispiel Leute von Integrationsfachdiensten für Menschen mit Behinderungen, wenn man so Fragen stellt, die so quasi so ein bisschen über das Gewohnte rausgehen, die manchmal so eher philosophisch sind. Also was ist eine gute Art von Arbeit und wie kann man es eigentlich schaffen, dass nicht immer nur die Menschen an die Verhältnisse angepasst werden müssen, sondern dass man darüber nachdenkt, wie Verhältnisse so gestaltet werden, dass sie für die Menschen passen. Das machen nämlich aus meiner Sicht auch die Bremer Stadtmusikanten, dass die so die Verhältnisse, die räuberischen Verhältnisse zum Tanzen bringen. Wenn man diese Fragen Leuten stellt und jetzt nicht so immer gleich weiß, wie alles geht, sondern eher Fragen stellt, dann mache ich manchmal die Erfahrung, dass Leute, von denen ich das jetzt nicht vermutet hätte, dass die das einerseits sehr wohltuend empfinden, endlich mal irgendwie so Fragen zu diskutieren oder darüber zu sprechen. Das ist vielleicht keine Diskussion, sondern eher eben, weiß ich, so eine Auszeitstunde, wo man dann irgendwie über sowas nachdenken kann. Vor allem, was ich dann spüre, ist dieses Bedürfnis, was es halt eigentlich von echt vielen Leuten gibt, halt nicht in Verhältnissen zu leben, wo jeder jeden Tag irgendwie gucken muss, dass er sein Schäflein ins Trockene bringt und irgendwie sozusagen das immer abgekapselter von dem drumherum macht, sondern halt irgendwie eine Welt, die wahrscheinlich nicht mehr so sein wird wie sozusagen der Sozialstaat in den 70er Jahren, aber halt der trotzdem irgendwie eine was anderes, was positiv anderes sein kann. Und ehrlich gesagt, ich glaube daran, dass das geht.
Weniger Ellbogen, mehr Solidarität, mehr unschätzbare Werte. Vielen Dank, Harald Sickinger, dass du da warst. Agentur für unschätzbare Werte hat auch eine Webseite, unschätzbare-werte.de. Toi, toi, toi bei allen weiteren Projekten und Vorgängen, beim Erfolg beim Aufbrechen von Krusten.
Darf ich noch was sagen?
Ja, klar.
Also freitags, wie gesagt, sind wir immer nachmittags im ehemaligen Konzertbüro zwischen dem Marktplatz und dem Spitalhof in Reutlingen. Und da darf Mann oder Frau gerne vorbeikommen und wir können da philosophieren, was tun, einen Kaffee trinken, der kostet 20 Cent. Also herzlich eingeladen.